Zweitens, mit ihrer gewaltigen politischen Schöpfung von Geld und Kredit, Staaten und ihre Zentralbanken, gefährden sie das Vertrauen in ihre Währung. Ja, sie benutzen erstmal das außerordentliche Vertrauen, das ihre Währung genießt. Zugleich wird mit dieser Kreditgeldschöpfung, mit dieser politischen, ökonomisch nicht gerechtfertigten Geldschöpfung, die Frage praktisch in die Welt gesetzt. Welchem Geld können denn die internationalen Anleger, die eben die eine Währung oder die andere Währung kaufen, welchem Geld können sie denn auf Dauer vertrauen? In welchem Geld haben sie denn noch eine Garantie für ihre Vermögen? Und womöglich gar eine Garantie fürs Wachsen ihrer Vermögen. Die großen Währungen, und ich betrachte jetzt immer bloß den Euro und den Dollar im Vergleich, ich beschränke mich auf die beiden, und wer Lust hat und sich einlesen will, kann die Sache mit Japan und Großbritannien als die beiden Unterfälle davon oder Spezialfälle nachlesen in den Zeitungen. Der Stoff ist nicht so grundsätzlich anders. Und die Währungen konkurrieren ja auch bei den Krisenmaßnahmen gegeneinander ums Vertrauen der internationalen Anlegerwelt. Also ihr merkt, wir reden über Kapitalismus an der Stelle, aber wir reden mit keinem Wort über die Arbeitskräfte und die Ausbeutung und so. Es geht nur um die Konflikte innerhalb der ökonomischen Mächte. Auf der einen Seite die Investoren, die Geldbesitzer der Welt, die Geldkapitalisten, auf der anderen Seite die Staaten. Die Staaten möchten sich die Geldkapitalisten dienstbar machen, indem sie ihr Geld attraktiv für Geldanleger machen. Und die Geldanleger beurteilen die Staaten und ihre Währungen und den Schuldenstand der Nationen danach, wo sie ihr kapitalistisches Vermögen am besten aufgehoben wissen. Die Amerikaner konkurrieren auf eine eigentümliche Weise. Sie vertrauen sie demonstrieren Selbstvertrauen bis dort hinaus, setzen auf die Durchgesetztheit ihres Dollar als der Weltwährung, die alle brauchen, und stellen sich auf den Standpunkt, wir können davon so viel schaffen, wie wir wollen. Sie sagen der Welt, wir vermehren den Dollar jeden Monat um 85 Milliarden und wir machen das so lang, bis bei uns die Arbeitslosigkeit unter 6,5% sinkt. Ein Argument, das sagt, wir richten uns nach überhaupt nichts als nach unserem eigenen Bedarf. Wir pumpen so lange Geld in die Welt, bis bei uns Wachstum sich in dem Umfang einstellt, wie wir es nötig finden. Man muss wirklich sagen, das ist demonstriertes Selbstbewusstsein. Ob das berechtigt ist oder nicht, ist eine ganz andere Frage. Bisher sind sie dafür nicht bestraft worden, aber das ist eine andere Frage als: Sie können das ja auch wirklich endlos weitermachen. Die inneramerikanischen Streits zwischen der Tea Party, die eben sagt, der Staat muss endlich weniger Geld ausgeben, der Staat darf keine Schulden mehr machen, die inneramerikanischen Streits um diese Schuldenobergrenze, wo sie mal kürzlich die ganze Regierungstätigkeit für halbe Wochen eingestellt haben, die Streits zeugen davon, dass es auch dort den anderen Standpunkt gibt. Den Standpunkt, im Grunde kann sich das Amerika nicht leisten. Aber erstmal, der Regierungsstandpunkt, und der gilt nun mal, ist der, wir können es uns leisten, wir machen es und man wird schon sehen, wir kriegen das Wachstum, das wir haben wollen, durch grenzenlose Geld- und Kreditschöpfung. Die Europäische Union, die EZB und immer Deutschland als in dieser Frage, speziell in den ökonomischen Fragen der EU, wirklich die absolut dominierende Macht jetzt, die gehen ein bisschen einen anderen Weg. Die haben auch den Standpunkt, die Garantien für die Schuldenländer, die Garantien für die Pleitebanken müssen sein. Die Hilfszahlungen für die Haushalte der Griechen müssen sein. Aber bei jeder Schöpfung von neuem Kredit und neuem Kreditgeld achtet die EZB darauf, dass sie das in nur beschränktem Maß tut, dass sie dabei vorsichtig operiert und dass sie sich dabei immer des Vertrauens der Märkte in diese Geldschöpfung versichert. Wie schaut es aus? Das steckt in dieser Formulierung, keine direkte Staatsfinanzierung durch die EZB. Keine direkte Finanzierung von Staatsschulden, keine Monetarisierung von Staatsschulden, lauter so Formulierungen. Was heißt das? Das heißt immer, die EZB darf europäische Staatsschulden kaufen, aber nie vom Emittenten, nie von dem Staat, der die Schulden macht. Das wäre die direkte Staatsfinanzierung. Sie darf sie kaufen, aber nur, wenn sie am freien Markt gehandelt werden, und am Markt darf sie, also quasi am Sekundärmarkt, kann die EZB die kaufen. Das heißt, immer dazwischen müssen erstmal private Investoren sein, die gesagt haben, ja, sie nehmen das auch. Banken natürlich in der Regel oder Pensionsfonds oder irgend sowas, Versicherungen. Die EZB achtet eben bei aller Ausweitung, politisch nötigen Ausweitung des Kredits, immer auf die Beschränkung, immer auf Vorsicht dabei. Sie möchte der Anlegerwelt, im Unterschied zu den Amerikanern, die sagen, wir brauchen auf nichts Rücksicht nehmen, wir können das grenzenlos machen, will die EZB der Anlegerwelt signalisieren, wir sind beim politischen Ausweiten des Kredits verantwortungsvoll. Wir spielen nicht Wabank. Ob das stimmt, ist die andere Frage. Auch das Argument mit keine direkte Staatsfinanzierung, ja, ja, direkte nicht. Aber wie ist es denn, wenn am freien Markt griechische Staatsschulden gehandelt werden können, deswegen, weil man sie hinterher der EZB verkaufen kann? Es ist halt doch die indirekte Staatsfinanzierung durch Gelddrucken. Aber egal, jede der beiden großen Konkurrenzzentralbanken hat ihren Weg, praktisch den Unterschied zur anderen Währung, also auch die Konkurrenz gegen die andere Währung, in den eigenen Praktiken auszutragen. Die Amerikaner sagen, schaut her, wir können das alles. Der Euro ist doch dagegen mickrig. Die Euros sagen, wir haben bei allen Nöten eine solide Bewirtschaftung der Zentralbank. Unsere Zentralbank weitet ihre Bilanzsumme nicht grenzenlos aus. Im Gegenteil, wir fahren sie sogar zurück. Jede konkurriert gegen die andere. In den Methoden der krisenbedingten Kredit- und Geldschöpfung. Aber, das ist der Übergang zum nächsten Punkt, in letzter Instanz brauchen Sie und konkurrieren Sie mit einem, nämlich echten Wachstum. Sie brauchen echtes Wachstum, das Ihrer Geldschöpfung dann doch irgendwie nachträglich die ökonomische Rechtfertigung verschafft, die es nicht gegeben hat bei der Schöpfung all dieser Kreditmassen. Sie konkurrieren um die Bestätigung je ihres Geldes. Und dafür brauchen sie Wachstum. Wachstum kriegt damit eine neue Bedeutung. Neue Bedeutung im Sinn von, es ist nicht mehr der selbstverständliche Zweck jedes kapitalistischen Staats. Natürlich hat man immer Wachstum, immer das Anliegen Wachstum. Denn wenn die Wirtschaft wächst und der Staat mehr Geld kassieren kann, ist es die Grundlage von allem und jedem, was der Staat Gutes tun kann. Wachstum ist nicht mehr bloß der selbstverständliche Zweck, sondern angesichts der Überstrapazierung der Währungen eine Notwendigkeit. Wachstum muss her. Und zweitens, Wachstum muss relativ her. Relativ nämlich zu anderen. Amerika braucht mehr Wachstum als Europa. Europa braucht mehr Wachstum als Amerika, denn wenn schon alles unsolid ist, dann geht die Konkurrenz um die Frage, wer ist denn unter den Unsoliden der noch relativ solideste? Welches Geld ist noch das relativ zuverlässigste?
Da würde ich aber sagen, dazu mal.
Ja, ja, bitte.
Das lässt sich eigentlich ganz einfach erklären, warum die USA anders das machen mit ihrem Geld als die Europäer mit ihrem Euro. Letztendlich steckt hinter dem Geld nichts anderes wie Gewalt. Und hinter dem US-Dollar steckt eben Plutonium, was die Europäer in dieser Form nicht haben. Und das Kapital verlässt sich einfach darauf, dass die Amerikaner in letzter Instanz die Welt wieder so hinbringen, und sei es mit Militär, sei es mit Gewalt, das erleben wir derzeit in der Ukraine und im Irak überall, dass es im Endeffekt wieder passt, dass im Endeffekt wieder das Wachstum zustande kommt, ohne dass der Kapitalismus halt einmal nicht geht. Also so sehe ich das, ganz einfach.
Ja, es ist die Frage, ob es ein bisschen zu einfach ist. Über den Punkt, den du ansprichst, reden wir ja gerade, ne? Oder im Verlauf des Abends noch mehr, aber das ist schon der Punkt. Nur, nimm es doch mal so, warum soll denn eigentlich ein Geschäftsmann sagen, ich stecke mein Geld in den US-Dollar, weil die Amis haben die größten Bomben. Wenn sie dem Geld keine Verwertung verschaffen können, dann muss doch der Geschäftsmann, der Geldbesitzer sagen, naja gut, die größten Bomben haben sie schon, aber wo ist denn eigentlich das Plus, auf das es mir ankommt?
Wenn ich mir jetzt auch nicht stelle, wie es der Hitler auch gemacht hat, der hat dazu mal die Geschäftswelt hingehalten mit diesen MIBA-Wechseln zum Beispiel. Das heißt also, wenn wir den Endsieg haben auf Deutsch gesagt, also wenn wir die Weltherrschaft haben, dann können wir wieder genug verdienen. Das ist immer Spekulation auf die Zukunft. Und die USA, die glauben halt daran, dass die USA in letzter Instanz sich durchsetzen in der Welt. Gegen Russland, gegen China, auch gegen Europa. Und darauf spekulieren die und nichts anderes. Die großen Bankhäuser, die quasi das Kapital letztendlich haben, halt halten, verwalten für die Kapitalanleger. Denn der Kapitalanleger, die denken sicherlich nicht so weit. Die bringen halt ihr Geld, was weiß ich, zur American Bank, zur Goldman Sachs oder sonst wo hin. Aber die darüber entscheiden, über die Gelder, wo sie investieren und so weiter, ja, die sehen das so. Das erschreckt auf die Zukunft. Und die USA mit ihrer militärischen Gewalt, die schaffen das irgendwie wieder, die Welt so hinzubringen, dass das nur ein floriertes Geschäft. Indem sie die Konkurrenten beseitigen, verdrängen, sei es mit Gewalt. Zum Beispiel der Streit mit China über die Öffnung des Finanzwesens in China, ja, das ist ja nichts anderes. Das ist im Endeffekt eine Gewaltfrage, ob die Chinesen tatsächlich ihre Banken, ihr Finanzwesen für die USA oder für den Westen öffnen und damit neue Sphären der Akkumulation eröffnen. Ja, das sind ja diese Fragen, um die es geht. Dann wäre der Geschäft da, halt auf Kosten der anderen.
Ja, da bist du jetzt schon sehr nah an dem, was ich auch sagen wollte. Oder will, noch vor mir habe eigentlich. Also das finde ich alles okay. Wichtig war mir noch bloß dran denken, Gewalt und Geld ist nicht gleich dasselbe. So schnell ist es auch nicht klar, dass ein Anleger sagt, er setzt auf den Staat mit den größten Bomben. Denk mal auf Russland, das ist der Staat mit den zweitgrößten Bomben. Setzen sehr wenig.
Stimmt, unbedingt. Zum Beispiel China.
Es setzen schon auch welche drauf. Ja, ja, aber im Großen und Ganzen.
Einsparungen mit Rubel, chinesische Währung, das heißt, das Jahr wieder Angriff auf den Dollar, dass jetzt quasi Russland und China immer mehr Geschäfte, also die ganzen BRICS-Staaten, in ihre Währung abwickeln wollen. In Rubel, in chinesischen Renminbi oder wie der da heißt. Das heißt also, das sind ja alles diese Streitfragen. Und das geht sich letztendlich bei der ganzen Geschichte. Und damit funktioniert das Prinzip der USA dann nicht mehr so, dass man beliebig die Dollars vermehren kann, ohne dass man eine entsprechende Inflation hat.
Aber da hast du doch auch gerade eine andere Kalkulation dann benannt. Du hast doch gerade gesagt, die spekulieren mit dem Rubel, weil sie gegen Amerika was vorhaben. Und nicht, weil sie so beeindruckt sind von den russischen Bomben.
Das steckt doch dahinter, das kann man doch gar nicht trennen. Wer sie auf dem Weltmarkt durchsetzt, ist doch im Endeffekt eine Gewaltfrage. Das Geld und Gewalt kann man doch gar nicht voneinander trennen, alles. Die ganzen Verträge, die da gemacht werden, das sind alles Gewaltfragen. Geld ist Privateigentum und ist ohne Gewalt einfach nicht zu haben. Und hinter jeder Währung steckt Gewalt. Hinter der einen mehr, hinter der anderen weniger.
Das ist, pass auf, du musst zwei Sachen dabei unterscheiden. Der Hauptsatz, den du sagst, Geld, das ist die Macht des Eigentums, das ist ohne Gewalt gar nicht zu haben, ist richtig. Aber das ist ein ganz prinzipieller Satz, der gilt auch fürs Geld in Nigeria oder fürs Geld in Togo.
Die haben keine Mühe, um den Wehrkunst zu setzen.
Doch. Daheim haben sie auch das Mittel, das Eigentum zu schützen und damit die Bürger auf den Gebrauch von Geld zu verpflichten. Ob ihr Geld was wert ist, ist mit dem Grundsatz, mit der Grundsatzauskunft, Geld beruht auf Eigentum und Eigentum ist ohne Gewalt nicht zu haben. Ob und wie viel das Geld wert ist, wie viel das Geld im internationalen Vergleich als Verwertungsgarantie, als Garantie, dass es auch mehr wird, taugt. Das ist mit dem Umstand, dass ein Staat mit seiner Staatsmacht das erlässt und seinen Bürgern auferlegt, nicht erledigt. Bloß deswegen gibt es ja sehr verschiedene Gelder. Dann kommt das andere. Aber wie gesagt, da meine ich, da will ich da gar nicht groß widersprechen. Ja. Richtig. Und das Durchsetzen ist erstmal eine ökonomische Frage und auf dem Markt durchsetzen tut man sich nicht gleich mit Bomben. Wie das Verhältnis von Bomben und Markt jetzt ausschaut, das wäre jetzt das, worüber wir noch ein bisschen nähere Bestimmungen sammeln wollen. Also ich will ja gerade der Hauptgeschichte, das ist ja auch mein Thema jetzt, ja, hängt denn Krisenbewältigung und die außenpolitische Durchsetzung der Staatsmacht, wie hängt denn das zusammen? Das ist ja das Thema, insofern, da kommen wir jetzt dann hin. Also wo war ich stehen geblieben? Ich war stehen geblieben, die Europäer und die Amerikaner sind sich durchaus klar darüber, dass wenn sie das Geld so krisenbedingt ziemlich schrankenlos vermehren, dass sie die Konkurrenz der Währungen anheizen und damit die Frage provozieren, welches Geld verdient denn noch Vertrauen? Und sie haben schon bei der Geldemission selber ihre Arten, ihre Methoden, Vertrauen, ja, Gründe für Vertrauen zu erzeugen. In letzter Instanz, da war ich jetzt stehen geblieben, hängt aber alles dann doch dran, ob sie mit ihrer Geldemission Wachstum erzeugen können. Also ob nachträglich die ökonomisch unberechtigte Vervielfältigung von Geld und Kredit durch Wachstum ins Recht gesetzt wird, wenigstens relativ, wenigstens besser als beim Konkurrenten.